Wollen wir wirklich anfangen? Ich habe gelesen, dass es einen neuen Star Wars Film geben wird, wenn der Tag des Herrn kommt, die große Trübsalzeit, dann werden Menschen aufhören, solche Filme zuzuschauen. Ich sage es euch, warum. Solche unglaubliche Sachen werden zum Alltag werden. Und sie werden sagen, wozu soll ich zu einem Kino hin? Das erfahre ich am eigenen Leib. Ich staune, dass manche Christen solche Filme gern zuschauen, aber die Offenbarung links liegen lassen. Denn solche Filme sind Fantasie. Die Offenbarung aber spricht von Realität, die hier auf Erden stattfinden wird. Und so ein Ereignis betrachten wir in Offenbarung Kapitel 11. In Offenbarung Kapitel 11. Manche Bibellehrer sagen, dass Offenbarung Kapitel 11 sehr schwierig zu interpretieren ist, aufzulegen ist. Eine von den schwierigsten Stellen überhaupt in der Bibel. Wer sind die zwei Männer, die hier sind? Wo und was ist der Tempel? Viele wollen der Tempel als die Gemeinde oder das Christentum interpretieren. Andere, dass die zwei Zeugen alle Christen sind oder dass die zwei Männer das Alte Testament und das Neue Testament sind. Dann kann man sich darauf verlassen, dass diese Stelle schwierig zu interpretieren wird. Du kannst es praktisch definieren, wie du möchtest, und du kannst gute Gründe dafür finden, aber das wird alles richtig schwierig. Damit wir diese Bibelstelle verstehen, wollen wir drei Prinzipien beibehalten. Erstens, in Offenbarung Kapitel 11, Verse 1 bis 14, da geht es um Israel. Ich lese in Kapitel 11 und Vers 8. Und ihr Leichnam wird der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt. Das findest du unter den Propheten immer wieder über Jerusalem. Und wo auch der Herr gekreuzigt wurde, dann weißt du, Jerusalem. Es geht um Jerusalem, es geht um Israel. Zweitens, das alles wird in der Zukunft ablaufen. Nicht jetzt, sondern in der Zukunft. Wir wissen, es gibt zuerst sieben Siegel und danach gibt es sechs Posaunen und erst dann, okay, hören wir davon, aber vielleicht überschneidet sich einiges etwa. Und drittens, es ist buchstäblich zu interpretieren. Und dann ist es verständlich. Die zwei Männer sind zwei Männer. Der Tempel ist ein buchstäblicher Tempel. Und 7000 Menschen sterben auf einmal durch ein Erdbeben, buchstäbliches Erdbeben, buchstäbliche Menschen, 7000, die sterben werden. So, lass uns diese Bibelstelle mal anschauen und dann schließlich für uns etwas lernen, das wirklich für uns heute wichtig ist. Erstens, der Tempel wird gemessen. Kapitel 11, Vers 1 und 2. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche drin anbeten. Und den Hof außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Zu Johannes wird ein Rohr gegeben, also so ein Bild wirklich zu finden, das passt. Etwas schwierig, man muss seine Fantasie benutzen, selbstverständlich. Aber damals wurden Schilfrohre benutzt, wie ein Stab, zu messen. Normalerweise wurden sie geschnitten ab 3 Meter. Und so haben sie Gebäude gemessen oder ein Grundstück ausgemessen. Und das war von dem Alltags damals sehr verständlich. Und das ist wahrscheinlich, was hier gemeint ist, dass er das benutzen soll und er soll den Tempel mal ausmessen. So versteht man, nicht vergessen, das ist Jerusalem. So versteht man, dass es eines Tages ein Tempel auf den Tempelberg geben wird. Wenn du einmal Israel besuchen würdest, und einige von uns werden eine Reise nach Israel machen. Es gibt in Jerusalem das Tempelmuseum und dort haben sie ein Modell von dem, wie der Tempel aussehen soll, nach dem, was Hesekiel beschrieben hat. Und so das ist ein Modell davon, eine Darstellung davon im Kleinen. Eigentlich wird es ein Tempel in Jerusalem geben in der Zukunft, auch in dieser Trübsalzeit. Und man fragt, wie kann das überhaupt sein? Denn heutzutage ist der Felsendom da in Jerusalem. Und ich habe lange Zeit auch gedacht, also das kann nicht sein, es kann keinen jüdischen Tempel dort geben. Erst wenn Jesus wiederkommt, aber vorher nicht. Aber hier finden wir das in der Trübsalzeit in Jerusalem. Das ist nicht die einzige Bibelstelle, die darüber spricht. Wie könnte das sein überhaupt? Man weiß, was für ein großes Aufruhr das geben würde. Würde man das einmal an einem Tag versuchen anzufangen? Nun, wie ist es dazu gekommen? Also erstens, der Tempel wurde von den Römern zerstört, der jüdische Tempel, 70 nach Christus. So ungefähr 330 nach Christus hat der römische Kaiser angefangen, eine große Kathedrale dort in Jerusalem zu bilden, was wir kennen, die Grabeskirche. Und er hat gemeint, Gott ist mit den Juden fertig. Der Tempelberg ist nichts wert. Und das wurde zum Müllhaufen gemacht. 300 Jahre später haben die Muslimen Jerusalem erobert. Die Christen wurden besiegt. Und der General davon hat gesagt, wo ist der heilige Tempel von den Juden? Nicht zu finden. Wo ist der heilige Tempel von den Juden? Und es wurde ihm gezeigt, wo es war, und er wurde schockiert, zum Müllhaufen geworden. Und dann hat er seine Soldaten befohlen, tu mir nach, und sie haben alle die Steine und den Müll weggenommen. Schließlich wurde dort den Felsendom gebaut im Laufe der Zeit. Aber wie kann es sein, dass es dort einen jüdischen Tempel geben wird? Ich möchte vorschlagen, ich weiß es nicht, ich möchte vorschlagen nebenan. Ich möchte vorschlagen. Wie könnte das sein? Also erstens, in Hesekiel, Kapitel 38 und 39, wir haben die Zeit nicht, aber Hesekiel 38 und 39 spricht von einer Invasion nach Israel. Und wenn du das liest, wer alle involviert sind, da sind die Nationen, zum Beispiel Iran. Und es sagt auch Kusch, Kusch ist auch ein Name nicht nur für Äthiopien, sondern auch für Irak. Irak ist dabei. Die Türkei ist dabei, die Ägypten ist dabei, Libyen ist dabei. Mit auch Magog und Gomer. Außer Magog und Gomer sind alle diese Städte, die auf Israel zukommen werden, um Israel zu erobern und auszubeutern. Sie sind alle muslimische Länder. Und diese Heere, die auf Israel kommen wird, wird Gott zerstören. Er wird die Armeen persönlich zerstören. Hesekiel 38, 39. Und ich nehme an, dass das geschehen wird am Anfang der Trübsalzeit. Das ist, wie ich das verstehe. Aber wenn wir das wissen, dass das geschehen wird, dann wird es kein Problem, wenig Problem sein. Denn die Nationen, die wirklich hart dagegen werden, sie sind bereits niedergeschlagen. Dann in Daniel Kapitel 9 wird es uns erklärt, dass der Antichrist einen Bündnis mit Israel machen wird. Und wie wird das sein? Entschuldige, wenn das eine Europaflagge mit Israel ist. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das sein wird, aber ich habe die Zeit nicht, das zu erklären. Okay, wenn du eine Frage hast, kannst du mir nachher, kannst du auf mich zukommen nachher. Ich schätze, das könnte schon gut möglich sein, aber wir wissen von der Bibel, dass der Antichrist einen Bund mit Israel machen wird, 7 Jahre lang. Und dann wird Israel ihr Tempel wieder bauen können. So wird es möglich sein. Aber dann wird etwas geschehen. Nach 3,5 Jahren wird der Antichrist den Bund zerbrechen und das Opfer, sie werden wieder mit Opfer anfangen, werden das Opfer in Jerusalem aufhören lassen. Es sagt hier aus Daniel Kapitel 9, Vers 27, das ist Schlachte 2000. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Und neben den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Immer noch, wenn Schlachter versucht, das verständlich zu machen, und sie tun das Beste von all denen, die ich mal durchgelesen habe diese Woche, ist es trotzdem etwas schwierig, ich gebe zu. Aber was er hier sagen möchte, ist, dass der Antichrist einen Bund machen wird, einen Pakt machen wird mit Israel. Sie werden ihr Tempel wieder aufbauen. Sie werden ihre Anbetung wieder anfangen. Und mitten in dieser Woche, sein bester Berater, der Antichrist, sein bester Berater ist der Teufel selbst. Und er wird das dann brechen, mitten in diese Zeit, nach 3,5 Jahren. Wird sagen, ihr dürft keine Opfer mehr machen. Nächste Woche werden wir auch sehen, Gräuel der Verwüstung, was wird das? Stein wird auf sein, wird aufgestellt. Jesus Christus sagte in Matthäus Kapitel 24, wir sollen das verstehen, was das ist. Er sagt, lass der Leser das verstehen. Jesus Christus meint, wenn du zu Gott gehörst, sollst du verstehen, was diese Gräuel der Verwüstung ist. Und später lesen wir in 2. Thessalonicher, dass er sein Bildnis aufstellt, der Antichrist, und er sagt, betet mich an. Nicht den wahren Gott, sondern betet mich an. Und Gott sagt, ausmessen, der Tempel. Draußen wird es überrannt. Die Nationen werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate, aber sagt der Tempel, das gehört mir. Hat es ausgemessen. So verstehe ich das. Und damit Gott seinen Plan weiter erfüllen kann, damit er den Antichrist und seine Werke begrenzt, da wird es zwei Zeugen geben. Lesen wir in Kapitel 11 und Vers 3. Und ich werde die heiligen Stadt zertreten, 42 Monate. Und ich werde meine zwei Zeugen Vollmacht geben, und sie werden 62 Tage weissagen. Habt ihr das bemerkt? 3,5 Jahre oder 42 Monate, okay, 42 Monate, 1260 Tage. Damit es kein Missverständnis gibt, es wird 3,5 Jahre sein. So lang werden sie Dienst haben. Sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Zwei Zeugen. Warum? Wenn wir in 5. Mose Kapitel 19 und Vers 15 lesen, dann finden wir, was Gott über zwei Zeugen bedeutet. Warum das so wichtig ist, er schreibt das auch vorher in seinem Gesetz, aber das ist sehr deutlich in 5. Mose Kapitel 19 und Vers 15. Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Missetat oder Sünde. Was für eine Sünde ist es, es auch sei, die man tun kann, sondern durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein. Zwei genügt, aber öfters war noch einer dabei und er möchte mitreden. Zwei oder drei Zeugen. Es muss mindestens zwei geben, damit es gültig wird, denn es könnte jeder vorkommen und sagen, das hören wir immer wieder heutzutage, nicht wahr? Lügenpresse, sagt man. Vielleicht ist das kein gutes Begriff, aber wie heißt das? Fake News, okay? Man hört Dinge immer wieder und dann später kommt es raus, nee, einer hat es erfunden. Passiert in unseren Tagen. Und deswegen hat Gott gemeint, zwei Zeugen, wenn es wirklich ernsthaft ist, zwei Zeugen. Als die 70 hinausgesandt wurden, das haben wir heute Morgen gehört vom Pult, 70 Zeugen oder 70 Diener Jesu wurden hinausgesandt, zwei und zwei. Also das heißt, 35 Paare wurden hinausgesandt in Israel, um zu erklären, dass Jesus der Messias ist. Er wird bald kommen und euch ansprechen. Zwei Zeugen. Und hier in der Offenbarung haben wir auch zwei Zeugen. Ein Zeuge, wenn wir vom alten testamentlichen Sinne sprechen, von Israel sprechen. Ein Zeuge sprach aus eigener Erfahrung. Er hat's gesehen, er hat's gehört, er war dabei. Und wenn wir zwei haben, dann können wir uns darauf verlassen. So war es. In diesem Fall, wenn wir von diesen zwei Zeugen sprechen, Offenbarung Kapitel 11, dann wissen wir, sie kennen den Herrn Jesus Christus. Sie sind Zeugen. Sie sprechen aus Erfahrung. Im Alten Testament, Propheten hießen auch manchmal Zeugen. Sie haben Zeugnis oder Ermahnung gegeben. Man kann das immer wieder finden, zum Beispiel in Jeremia Kapitel 42. Aber ich möchte etwas weiteres, noch stärkeres sagen. Gott sagte über sich selbst, dass er Zeuge ist. Und ich lese aus Psalm 81 und Vers 9. Höre, mein Volk, ich will dich warnen. Das ist das gleiche Wort für bezeugen. Und hier heißt es warnen. Und das ist Gott. Psalm 81 und Vers 9. Höre, mein Volk, ich will dich warnen. Oder ermahnen, kann man das auch übersetzen. Israel, wenn du mir doch gehorchest, es soll kein fremder Gott bei dir sein und du sollst nicht anbeten einen Gott des Auslands. Ermahnen oder mahnen. Und in diesem Fall hat Gott das getan in Psalm 81. Und hier hat Gott zwei Zeugen gegeben für die gleiche Botschaft, die Menschen zu Jesus Christus führen soll. Sie werden zu Buße rufen und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ein echter Zeuge ist dem Herrn treu. Bitte im Kopf behalten. Wenn du sonst nichts behältst von dem, was ich heute Morgen predige, bitte dieses und dann, es kommt noch ein zweiter Satz. Ein echter Zeuge ist dem Herrn treu. Zurück, Offenbarung Kapitel 11. Die zwei Zeugen sind mit Sacktuch angezogen. Man hat damals Sacktuch angezogen, meistens aus Ziegenhaar, es war dunkel. Das war wegen Trauer oder Demut oder Reue zu zeigen. Und das werden sie Israel zeigen. Es ist Zeit für Buße, es ist Zeit für Reue. Was hier abläuft, ist schlimm. Und sie prophezeien, sagt die Bibel auch. Sie haben Autorität, Vers 6. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihre Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Was für eine Autorität. Mehr Autorität als alle Propheten zuvor. Und das Nächste, das wir über sie erfahren, ist, dass sie unangreifbar sind. Ich lese in Vers 5, Kapitel 11. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand denen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Das kommt ziemlich hart vor. Sie sind unangreifbar. Ihr Mundwerk ist nicht nur zur Prophetie da, sondern auch als Flammenwerfer. Und man fragt, wieso? Das kann nicht sein. Wir sprechen von Jesus, wir sprechen von Liebe. Und das stimmt. Und im Alten Testament, wenn wir von den Herrn reden, Gott Israels, da lesen wir sehr viel von Liebe. Aber an einem Tag sind 50 Soldaten nach dem Prophet oder gegen den Prophet Elia gekommen. Und es war klar, sie wollten, dass er zurück zu dem König gebracht wird und getötet werden. Er hat zu dem Herrn gebetet, es kam Feuer von Himmel herunter. Denn die Lage war extrem. Und das passierte zum zweiten Mal. Und dann der dritte Mann, der Hauptmann, hat gesagt, bitte, hab Mitleid. Manchmal ist die Lage extrem und in der Trübsalzeit wird die Lage sehr extrem sein. Und diese Menschen werden die Kraft haben, so etwas zu machen, was uns wirklich seltsam vorkommt. Kommt mir auch seltsam vor, muss ich sagen. Aber Gott tut das, damit diese Menschen bewahrt werden, solange sie ihren Dienst haben und sie werden für den Herrn sprechen. Ihr Dienst aber wird begrenzt, 3,5 Jahre. Wer sind diese Menschen? Naja, manche sagen, das ist Elia und Henoch, denn sie sind niemals gestorben, sie werden zurückkommen, sie werden sterben. Zweite, andere sagen, das ist Elia und Mose und sie haben ihre Gründe dafür. Manche jüdische Rabbiner haben gesagt, das wird Mose und Aaron sein. Also ich bin überzeugt, dass man sie erst erkennen wird, wenn die Zeit kommt. Wir können es heute nicht sagen. Ich glaube, Gott wird 2 neue Propheten vorbringen. Sie werden den Dienst haben, wie Elia einen Dienst hatte. Aber sie sind zum Teil identifiziert, das finden wir erstens hier und dann werden wir im Alten Testament das mal nachschauen. Vers 4, Kapitel 11. Ich bin zurückgekommen. Vers 4, Kapitel 11. Diese sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Von woher kommt das? Und nicht vergessen, Johannes, der Apostel, der die Offenbarung schrieb, der kannte das Alte Testament durch und durch. Und deswegen kommen diese Sachen immer wieder vor, immer wieder durch. Sie sind hineingewoben. Schauen wir in Sakarja Kapitel 4. Sakarja Kapitel 4 im Alten Testament, Sakarja Kapitel 4. Wenn du sagst, das finde ich nicht, ist okay. Höre halt zu. Sakarja Kapitel 4, 500 Jahre bevor Jesus Christus geboren wurde. Sakarja Kapitel 4. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich, wie einen Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und sehe ein Leuchter, ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihn und sein 7 Lampen auf ihn, je 7 Gießrohren für die Lampen, die oben auf ihn sind und 2 Ölbäume neben ihm, eine zu rechten des Ölgefäßes und eine zu linken. Und dann schauen wir in Vers 11. Und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind diese 2 Ölbäume zur Rechten des Leuchters und zu seinen Linken? Und ich antwortete zu dem zweiten Mal und sagte zu ihm, was sind die beiden Zweigbüschel der Eulbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen. Und er sprach zu mir, hast du das nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da sprach er, diese sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Die zwei Zeugen. Sie sind auch beschrieben als zwei Ölbäume und zwei Leuchter. Das heißt, in dieser dunklen Zeit, da sind sie hier in Israel und sie sind Lichter für Israel. Eigentlich für die ganze Welt sind sie Lichter in dieser dunklen Zeit. Diese zwei Zeugen werden gehasst, weil sie ihre Botschaft geben und ihre Botschaft wird gehasst. Zu den Hohen Rat haben Petrus und Johannes einmal gesagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, durch den wir errettet werden müssen. Nur Jesus Christus. Das haben die Menschen, sogar Gottes Volk, das haben die Menschen gehasst damals. Und überall in der Welt, wenn du so etwas sagst, du wirst Gegenwind bekommen. Du kannst dich darauf verlassen, du wirst Gegenwind bekommen. Wenn du keinen Gegenwind erlebt hast, dann hast du diese Botschaft nicht weitergegeben. Denn es gibt Menschen, die diese Botschaft hassen. Jesus alleine, in ihm alleine ist Heil. Nur durch sein Blut, nur durch seine Gnade, nur durch Glauben an Jesus Christus wird ein Mensch gerettet werden. Das ist die Botschaft. Was damals unerträglich war, bleibt heute unerträglich. Und sie wird in der Trübsalzeit umso unerträglich sein. Und ihr Dienst, wir finden später, ihr Dienst wird für viele Menschen eine Qual sein. Ihre Botschaft wird für viele Menschen eine Qual sein. Soweit, dass sie endlich die zwei töten werden. Wir lesen in Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und dann geht es weiter. Die Leute in der Zukunft werden diese Menschen so verachten, dass sie sie nicht begraben werden. Sie lassen ihre Leichen dort liegen, 3,5 Tage lang. Vers 8. Und ihr Leichnam wird auf die Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, das ist Jerusalem. Sie verachten sie so sehr, bemerke, was hier geschrieben wird, und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichnam. übertragen. Fernseh, Internet. Ihr Leichnam 3 Tage und 1,5 erlauben nicht, ihre Leichname ins Grabe zu legen. Und die auf Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, denn diese 2 Propheten quälten die auf der Erde wohnen. Das heißt, ihre Botschaft ist für sie eine Qual. Die Menschen dieser Welt freuen sich so sehr, dass sie ihr Tod feiern wird, als ob es Weihnachten ist. Aber das Nächste, das kommt, ist schockierend. Aber für die Kinder Gottes frohe machend. Vers 11. Und nach den 3 Tagen und 1,5 kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie standen auf ihren Füßen, und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und dann hören sie eine Stimme, und Gott ruft zu sie und sagt: Komm hierher hoch. Und dann wird Satan bemerken, dann wird der Antichrist bemerken, dann werden alle Feinde Gottes bemerken: Wir haben gegen diesen Menschen keine Macht. Wir haben gegen Jesus Christus keine Macht. Nach 3 Tagen auferweckt, sie stehen auf, und sie gehen in den Himmel. Und hier kommt der 2. Satz. Und wie ich euch gesagt habe, wenn ihr sonst nichts bekommt von dem, was ich sage heute Morgen, dann diese 2 Sätze. Ein echter Zeuge Christi bleibt Gott treu. Gott bleibt einem echten Zeugen Christi treu. Wenn du für Gott aufstehst und für ihn sprichst, er wird für dich aufstehen und für dich sprechen. Du kannst dich darauf verlassen. Was auch immer auf uns zukommt, wie schlecht es auch immer sein mag, wer für Jesus Christus aufsteht, Jesus Christus wird für ihn auch aufstehen. Ein echter Zeuge Christi bleibt Gott treu. Gott bleibt einem echten Zeugen Christi treu. Wie ist es bei dir? Bist du treuer Zeuge Jesu Christi? Lebst du so, dass Menschen es merken, der ist anders, sie ist anders? Das ist das, was ich erwarten würde von einem Christen. Sprichst du so, dass Menschen wissen, diese Person gehört zu Jesus Christus? Naja, manchmal ist es mir ein bisschen ärgerlich, dass er oder sie mit mir sprechen über Gott noch einmal. Aber ich weiß genau, wo sie stehen. Und es ist zum Staunen, wie manchmal Gottes Wirkung nachher wirklich hinhaut. Auch von Menschen, die sagen, ich will nichts davon hören. Unsere Tochter hat uns neulich erzählt, sie wird ihre Arbeitsstelle zum Teil wechseln. Und die Frau, mit der sie gearbeitet hat, hat immer wieder gesagt, nee, ich möchte davon nichts hören. Und da sie nicht mehr dort im Büro war, gab es eine andere Christin, die unsere Tochter kennt, die an dem Tag drin war. Und diese Frau hat zu ihr gesagt, Janet ist jetzt weg. Wer wird für mich beten? Wir sollten niemals denken, dass es keinen Effekt hat, keine Wirkung hat. Gott wird durch dich wirken. Bist du ein treuer Zeuge Jesu Christi? Ein echter Zeuge Jesu Christi bleibt Gott treu. Und Gott bleibt einem echten Zeugen Christi treu. Und dann das Letzte in dieser Stelle. In Vers 13. Und in jeder Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 7000 Menschen wurden in einem Erdbeben getötet, und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Heute gibt es 700.000 Einwohner in Jerusalem. Ich weiß nicht, wie viele es in der Zeit geben wird, aber an einem Tag wird es ein Erdbeben geben und 7.000 davon werden sterben. Und die anderen werden Gott die Ehre geben, denn sie wissen, das ist Gottes Antwort. Die Bibel sagt sogar, eines Tages wird es einen Überrest von Israel geben und sie werden sich bekehren. Und vielleicht wird das der Anfang sein. Ein echter Zeuge Christi bleibt Gott treu. Gott bleibt einem echten Zeugen Christi treu. Bist du echter Zeuge Jesu Christi? Möge der Herr uns Gnade geben, so einer zu sein. Wir beten.